Ich grüße euch alle und nicht nur die, die heute ehrenvoll aufgenommen oder geehrt werden. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich wurde schon angesprochen, wie das kommt, dass ich heute meine Krawatte trage. Die, die mich kennen, wissen, dass ich da sehr reserviert mit bin. Aber man muss 100 Jahre werden, um mich mal in der Krawatte zu sehen. Also merkt euch das. Das könnte ein Ansporn sein für euch. Ich habe ein bisschen nachgedacht über das Thema und ich werde auch immer mal wieder zu dir hingucken, Charlotte, weil ich mir überlegt habe, was ist das für ein Leben, was kann uns das sagen? 100 Jahre ist einfach unheimlich lang. Ich muss noch 64 Jahre leben, um da hinzukommen, oder 54, weiß ich nicht, habe ich gar nicht auf. Ich habe mich jünger gemacht gerade. Ich habe mich gerade 10 Jahre jünger gemacht. Ist egal. Ist ein gutes Ziel. Deswegen habe ich einen Text gewählt heute und wir werden ihn gleich zusammen lesen, der ein kritischer Text ist. Man könnte sagen, ist so ein bisschen so ein klassischer adventistischer Text, geht ein bisschen apokalyptisch zur Sache. Aber ich habe ihn auch ausgewählt, weil wir ja heute daran gedacht haben und jedes lange Leben uns erinnert, vor allen Dingen die Generationen, die jetzt in dieses Alter hineinkommen, was alles da durchgemacht wurde. Wir hatten das eben gehört, 2 Weltkriege und der Zoll, der da gezahlt wurde, viele Widrigkeiten im Leben, erinnern uns einfach an diese banale Erkenntnis, das Leben ist kein Ponyhof, wie wir sagen, oder Kindergeburtstag. Es ist ganz schön schwierig. Ich bringe das mal in Zusammenhang mit einem Erlebnis, was wir ja jetzt die letzten 14 Tage hatten, diejenigen jedenfalls, die es verfolgt haben, aber es gab ja sowieso kein Vorbei dabei, daran, nämlich die Olympischen Sommerspiele. Ich war ein bisschen näher da reingezogen, weil wir waren noch 2 Tage vor dem Beginn in London mit der Familie in Urlaub und die waren alle ganz verrückt und ganz aufgeregt, dass das jetzt bald losgeht. Also hatten wir innerlich ganz viel Anteil daran genommen. Und jetzt ist es vorbei. Ne? Seit fast einer Woche ist es vorbei. Die Siegerposen, die Tränen der Verlierer, haben wir alles sehen können in HD, kullern sie an der Wange herunter. Dramatik hatte man uns vorher versprochen und es wurde auch geliefert. Dramatik gibt es immer bei Sport. Wir, also die Zuschauer von Olympia, die vielleicht abends mal geguckt haben, waren sicherlich beeindruckt von so Übergrößen wie dem Sprinter Bolt oder dem Schwimmer Phelps, die irgendwie ganz ohne Dramatik und ohne Konkurrenz auszukommen scheinen, die einfach jeden Sieg abräumen. Aber das ist wirklich nicht so spannend. Spannend wird es erst, wenn Schmerz und Pein dabei ist. So ist das beim Sport, vor allen Dingen, wenn wir dabei zugucken. Dann lieber so. Da kommentiert der Reporter das Rennen des deutschen Ruderachters. Ihr wisst, die haben Gold geholt. Und die lagen da auf den letzten 500 Metern oder 1000 Metern im Clinch mit den Engländern. Und dieser Kommentar wurde ja immer wieder eingeblendet. Da sagt er, jetzt wird der Schmerz unerträglich, die Beine brennen wie Feuer, werden sie das durchhalten? Ja, die Jungs haben es durchgehalten. Und sie haben den Sieg davon getragen und sagen wir, so muss ein Sieg aussehen. Nicht, ach, der gewinnt schon wieder, war ja klar, hat ja keine Konkurrenz. So muss für uns ein Sieg aussehen, warum? Weil unsere persönlichen Siege, wenn sie denn eintreffen, auch eher so aussehen in unserem Leben. Denn wer eine Krankheit überwinden muss, der weiß, dass es oft erst schlechter wird, bevor es besser wird, dass da manch Kampf und Schmerz mit verbunden ist. Der weiß, dass der Schmerz vor dem Triumph kommt, weil keiner das auch besser uns sagen kann, als zum Beispiel die Frauen, die Kinder entbunden haben. Die wissen das. Erst kommt der Schmerz, dann kommt die Freude. Und wer eine gute Zensur haben will in der Schule, der muss auch manche Schmerzen dafür in Kauf nehmen. Also, im Leben ist uns das klar. Manchmal habe ich das Gefühl, im geistlichen Leben ist uns das nicht ganz so klar. Der Text, um den es mir heute geht, erinnert uns daran, es ist ein zutiefst adventistischer Text, das habe ich schon angekündigt. Es geht darum, um die Wiederkunft Jesu. Und die Schilderung davon lässt keine Dramatik aus. Und diejenigen von euch, die eine Bibel zur Hand haben, die lade ich ein, dort mitzulesen jetzt. Und zwar ist das aus dem 2. Petrusbrief. Er ist nicht ganz so einfach zu finden, der 2. Petrusbrief, eher gegen Ende der Bibel. Dort im 3. Kapitel lese ich ab Vers 1. Da schreibt Petrus nun an diese Gemeinde oder Gemeinden, wir wissen nicht ganz genau, an wen er sich konkret wendet. Da sagt er, das ist nun mein 2. Brief an euch, liebe Freunde. 2. Petrus 3. Ich wollte euch wieder an so manches erinnern, damit ihr auch in Zukunft in eurem Glauben und Leben aufrichtig und standhaft bleibt. Vergesst nicht, was schon die Propheten Gottes vor langer Zeit gesagt haben. Erinnert euch an die Worte unseres Herrn und Retters Jesus Christus, die euch die Apostel weitergegeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, die nicht nach Gottes Willen fragen, sondern rücksichtslos nur das tun, wozu sie Lust haben. Nichts ist ihnen heilig. Sie machen sich über alles lustig. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Väter haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Dabei wollen sie nicht wahrhaben, dass Gott schon einmal durch das Wasser der Sintflut diese Erde zerstörte, dass er durch sein Wort am Anfang der Welt aus dem Wasser erschuf. Auch unser Himmel und unsere Erde werden nur so lange bestehen, wie Gott es will. Dann aber am Tage des Gerichts wird er sein Urteil über alle Gottlosen sprechen und auf sein Wort hin wird das Feuer Himmel und Erde vernichten. Doch eins dürft ihr nicht dabei vergessen, liebe Freunde. Gott steht über aller Zeit. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie 1000 Jahre. Und was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, vom falschen Weg umzukehren. Doch der Tag des Gerichts wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb. Krachend werden dann die Himmel zerbersten, die Elemente werden sich auflösen und im Feuer verglühen und die Erde wird verbrennen mit allem, was auf ihr ist. Wenn aber alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt. Erwartet diesen Tag und lebt so, dass Gott mit seinem Gericht nicht mehr lange warten muss. An diesem Tag werden die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in der Glut zerschmelzen. Wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Das ist ein langer Text. In der Familie damals, wenn mein Vater so einen Text vorgelesen hat, dann hat er immer gefragt, und war das ein schöner Text? Wir waren uns da nicht immer so sicher, ob das ein schöner Text war. Wir haben ja bald den Beginn vom Alpha-Kurs. Alpha-Kurs, das sind die Grundlagen des christlichen Glaubens, die wir Leuten dort vermitteln, die sich dafür anmelden. Und ein Thema haben wir immer geändert, wenn wir das machen, hier in der Adventgemeinde. Die anderen Themen sind relativ gleich, wie andere das anbieten. Wir möchten diesen Kurs immer mit einer guten Hoffnung ausklingen lassen. Wir möchten darauf verweisen, dass die Bibel davon spricht, dass Jesus wiederkommt, dass es eine neue Welt gibt. Und das ist eigentlich ein gutes Thema, dachte ich, denke ich eigentlich immer noch. Und trotzdem, jedes Mal, so positiv man das auch darzustellen, sich Mühe gibt, sagen Leute, macht mir jetzt aber auch ein bisschen Angst. Ne? Da ist ja auch eine ernste Sache. Das Wort Gericht finde ich beklemmend. Und die Frage ist, wie wirkt dieser Text auf dich? Spürst du auch diese Ambivalenz? Würdest du sagen, es ist ein schöner Text, oder würdest du sagen, also ist lieber ein Text, den man in der kleinen Gruppe Gleichgesinnter lesen sollte? Hier ist, und deswegen habe ich das auch ausgewählt, ich finde es einen ehrlichen Text, weil hier ist auch von Schmerzen die Rede. Ähnlich wie bei den Geburtswehen. Und wir wissen das im Leben, ich habe das eben gesagt, auch dein Beispiel, dein Leben als Beispiel nehmen, Charlotte. Du weißt, du bist hier angekommen, du bist noch nicht mal am Ende des Weges, aber es sind viele Schmerzen auch gewesen auf diesem Weg. Welches sind die Schmerzen, die der Apostel Petrus hier erwähnt? Und ich möchte ein paar davon jetzt nennen, die aus diesem Text kommen. möchte mich damit befassen. Vielleicht erkennen wir uns daran wieder. Vielleicht tut es uns gut, uns darüber auszutauschen, dass wir sie auch in uns tragen. Als erstes beginnt er mit dem Schmerz, dass man verhöhnt oder verspottet wird. Ihr sollt vor allem wissen, er sagt, vor allem sollt ihr wissen, also als erstes, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden. Nun, ich weiß nicht ganz genau, was er mit den letzten Tagen meint, weil ich das Gefühl habe, Spötter waren schon immer irgendwie da. Aber das Gefühl, das er anspricht, dass Leute sich lustig machen über uns, generell und vielleicht dann auch im Speziellen über unseren Glauben, ich glaube, das ist ein Gefühl, das viele von uns kennen. Es gehört zu den Erfahrungen, die wir vielleicht als Kinder, vielleicht noch groß geworden in der Adventgemeinde gemacht haben. Ich erinnere mich daran, wie mein Bruder, mein älterer Bruder, einmal völlig empört wiederkam aus der Schule und sagt, die haben jetzt rausgefunden, welcher Sekte ich angehöre, ne? Dass ich eben nicht, in Münster war das, in Münster war man katholisch, alles andere war ja da schon eine Sekte, also in Münster war man katholisch. Und als sie dann noch rausfanden, was für ein bunter Vogel er ist, dann haben sie gesagt, die haben mich Adventsleuchter genannt. Das fanden die unheimlich witzig. Er fand das nicht witzig. Das hat ihn verletzt. Und sogar so verletzt, dass man sich heute noch daran erinnert. Petrus kennt das und er benennt das, diese Erfahrung von den Christen, die damals schon die Wiederkunft ihres Herrn erwarteten, freudig und bald, und sie traf nicht ein. Und er qualifiziert diese Menschen, die er als Spötter bezeichnet. Er sagt in Vers 3, sie gehen ihren eigenen Begierden nach. Das Thema der eigenen Begierden ist für ihn ein Thema der Steuerung und der Kontrolle. Das ist das. Wovon werde ich gesteuert? Werde ich von mir selber gesteuert? Oder bin ich bereit, mich der höheren, der besseren Macht Gottes auszuliefern, die mich steuern will, ohne mich zu entmündigen? Das ist ja das Schöne daran. Oder es gibt einen französischen Philosophen, der hat das Wort Spott so gefüllt mit dem Zitat, der Spott ist der Prüfstein der Eigenliebe. Das ist ein tiefsinniger Spruch, habe ich gedacht. Man sagt eigentlich mehr über sich selber aus, als umgekehrt über denjenigen, über den man spottet. Wichtig ist, dass wir uns erinnern, Petrus erinnert uns hier nicht daran, aber wir erinnern uns daran, dass Spott etwas ist, wo mir sofort so gleich einfällt, das ist ein Schmerz, den musste Jesus selber auch aushalten. In Matthäus 27, Abvers 39, ich lese das jetzt nicht, aber ich war erstaunt darüber, dass es eine ganze Aufzählung von Leuten gab, die spottend und höhnend an diesem Kreuz, an dem er hing, vorübergingen. Und das waren alle, das waren Fußgänger, das waren Soldaten, das waren da werden die Schriftgelehrten und die Pharisäer erwähnt. Irgendwie rufen sie ihm alle sinngemäß zu, naja, erst einen auf dicke Backen machen und jetzt hängst du hier. Hilf dir selber, so formuliert es der Text. Wer ernst macht mit seinem Glauben an Gott, im Leben überhaupt und im Hoffen auf die Wiederkunft und die neue Welt im Besonderen, die Gott versprochen hat, der wird sich darauf vorbereiten, das legt mir dieser Text ernsthaft nahe, auch diesen Spott zu ertragen. Und das ist nicht leicht. Niemand erträgt das gerne. Und wenn man das erträgt, das wisst ihr auch, dann immer mit geballter Faust in der Tasche. Petrus antwortet aber mit einem biblischen Beispiel. Petrus sagt, auch Noah musste Spott ertragen. Er hat das auch durch. Tag aus, Tag ein, als er dort auf dem Trockenen einen Werftbetrieb begann, um eine Arche zu bauen. Nun etwas nie Dagewesenes, etwas nicht Denkbares, etwas nicht Vorstellbares. Und es geschah dann trotzdem. Warum? Weil Gott der Herr der Geschichte ist. Und das ist eigentlich die Essenz des Glaubens. Dass die Geschichte nicht selber ihr Herr ist. Friedrich von Bodenstedt, ein deutscher Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, hat die Problematik trefflich auf den Punkt gebracht. Ich fand diesen Spruch so gut. Er sagt, der Spötterwitz kann nichts verächtlich machen, was wirklich nicht verächtlich ist. Der Spötterwitz kann nichts verächtlich machen, was wirklich nicht verächtlich ist. Man könnte das auch anders ausdrücken, vielleicht für die Jüngeren von uns auf Hollywood. Als Rocky im letzten Teil, Sylvester Stallone, nochmal als alter Mann sozusagen gegen einen jungen Hirschen in den Ring zieht, als Boxer, und nochmal zu zeigen, was er drauf hat und dass er es auch noch drauf hat, da gibt dieser ihm da so unter vier Augen zu verstehen, pass mal auf, ich werde dich auch pfleglich behandeln, lass es nicht ausufern, damit du hier dein Gesicht nicht verlierst. Und Rocky sagt, warten wir bis nach dem Kampf, dann sehen wir, wer gewonnen hat. Sagt der Typ, das war so bestimmt ein Spruch aus den 80ern jetzt gewesen. Dann sagt Rocky, nee, das war aus den 70ern. Aber das ist in Hollywood ausgedrückt das, was Petrus hier sagt. Ne? Warten wir doch mal, bis es vorbei ist und dann sehen wir doch, was passiert ist. Er ist ehrlich zu uns, Herr Petrus. Ich finde das ehrlich. Ich finde das auch ehrlich, wenn wir darüber reden, wenn wir über so ein langes Leben nachdenken wie von Charlotte. Der Schmerz gehört dazu, benennen wir ihn und wie wir damit umgehen. Der zweite Schmerz ist der Schmerz der Zeit, den er erwähnt. Das ist unheimlich tröstlich, dass Petrus dieses Argument aufnimmt und dadurch auch zum Seelsorger wird für seine Geschwister. Er selber kannte Jesus wie kaum ein anderer. Jesus war der persönliche Freund von Petrus. Petrus hatte ihn als seinen Erlöser wirklich kennengelernt. Er stand dabei, als Jesus zum Himmel entschwindet. Er war dabei und hat es wörtlich gehört, das Versprechen, ich werde wiederkommen. Petrus hatte von allen sozusagen am längsten gewartet, von dem Moment an, wo das Versprechen gegeben wurde. Und er kannte den Schmerz der Abwesenheit wie kaum einer, der später dazugekommen war. Aber anstatt, dass er verzweifelt oder verzagt, schafft er es hier, seinen eigenen Schmerz in Trost umzukehren. Gott, so sagt Petrus in Vers 8, denkt über Zeit und Zeiträume anders als wir. Er sagt damit, wir sind hineingenommen durch unser Dazugehören in den Bereich Gottes und in sein Zeitverständnis. Nun ist Zeit das, worüber wir am wenigsten Kontrolle haben. Und deswegen hast du wahrscheinlich auch gesagt, 100 Jahre, das habe ich mir nicht ausgesucht. Da hatte ich keine Kontrolle. Das kann ich nur so annehmen. Wir haben gehört, Jürgen Tschunke ist gestorben. Das waren keine 100 Jahre. Ich weiß nicht, wie es waren 68 Jahre. Da sagen wir heute noch, das ist wenig Zeit gewesen. Da fängt man gerade an, seinen Ruhestand zu genießen und all die Reisen zu machen, von denen berichtet wurde. Aber er kehrt das hier um, der Petrus, und sagt, lasst euch nicht verzweifeln, sondern seid dankbar. Manchmal fühlt sich etwas kurz an, weil es kurzweilig ist, manchmal lang, weil es langweilig ist. Und das ist unser Empfinden von Zeit. Obwohl sie immer daherrinnt, nehmen wir sie ganz unterschiedlich wahr. Und das ist bei Gott auch so. Und eben hat er ja noch gesagt, sinngemäß, Gott, oder ich habe das so übersetzt, ist der Herr der Geschichte und nicht die Geschichte ihr eigener Gott. So wiederholt er dieses Argument nun wieder sinngemäß und sagt, er ist der Herr der Geschichte, weil er der Herr der Zeit ist. Und was sich endlos anfühlen kann wie eine Verzögerung, ein schmerzhaftes Warten, das ist in Wirklichkeit, und das ist das Seelsorgerliche hier bei Petrus, das ist in Wirklichkeit Gottes Geduld. Mann, muss der Geduld haben? Was muss der für eine Geduld haben? Man kann Angst bekommen, natürlich bei diesem apokalyptischen Szenario, was er hier in diesem Text aufbaut, wenn vom Schmelzen der Elemente, von der Verdammnis der Gottlosen die Rede ist. Man darf aber nicht überhören, was Petrus über die Beweggründe Gottes sagt. Er möchte nicht, dass irgendjemand etwas zu Leide kommt, zu Schaden kommt, verloren geht. Der muss Geduld haben. Er ist eben mehr interessiert, Gott, an Menschen als an irgendeinem Fahrplan. Und diese Erkenntnis macht den Schmerz des Wartens erträglich. Und dann, als letzten Schmerz, endet Petrus mit einem Hinweis. Das ist nun ein Schmerz, den wir auch in den eigenen Reihen nur schwer aushalten, weil wir ihn schnell als moralisierend empfinden, auch in der Vergangenheit wurde das viel so gemacht, den Schmerz ständig bereit sein zu müssen. Ihr kennt das ja, ist immer mein Spruch, den ich drauf habe, ich war bereit, ich war vorbereitet und habe da immer viele schöne Beispiele dafür, aber es ist auch ganz schön anstrengend. Ne? Wurde ja auch viel Angst immer früher mitgemacht. Na, weißt du denn auch, ob du bereit bist? Und ne, das wird so gelesen hier, wenn nun dies alles so zergehen wird, Vers 11. Wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen? Und da habe ich mir mal eine andere Übersetzung, ist jetzt übertrieben, eine andere, auch sehr umstrittenen Text herangeholt, weil ich wissen wollte, wie wird denn das so in verschiedenen, von verschiedenen Leuten gedeutet? Und die Volksbibel, was ja so eine so ein bisschen Schluffi-Deutsch ist, ne? Die gibt diesen Text so wieder, er sagt, wenn jetzt schon alles hier in der Welt zu Schrott geht, dann müsst ihr gerade mit Gott durchziehen und Jesus-mäßig dagegenhalten. Ich habe gedacht, das ist irgendwie eine brillante Formulierung. Jesus-mäßig dagegenhalten. Eigentlich ist es vom Gefühlten genau das, worum es geht. Wenn ich euch nicken sehe, dann ist es ja eigentlich das, worum es geht, dagegenhalten. Das ist die korrekte Übertragung für mich, nämlich in dem Sinne, als sie uns deutlich macht, dass Petrus gar nicht moralisieren will, im Sinne, wie werde ich das wohl alles überstehen und bist du auch bereit und ein bisschen Angst und das Thermostat hochdrehen, dass das Feuer dann schon zu fühlen ist. Sondern Petrus beginnt ja mit dem Hinweis, er sagt, wenn die Strukturen der Welt in Auflösung sind, damit beginnt er gern. Es geht ihm gar nicht um die persönliche Erlösung und das ewige Zittern, bin ich erlöst, komme ich in den Himmel. Wir verstehen diesen Text besser, wenn wir daran denken. Erstens, das gehört hier zu der Dramatik, das gehört zu den Schmerzen vor dem Sieg. Zweitens, Petrus will uns hiermit sagen, auch wenn das Schiff sinkt, kühlen Kopf bewahren, was sagt der Captain auch immer. Und drittens, auch das geistliche Leben ist eben nicht frei von der Erfahrung des Durchhaltens, auch mal des Zähnezusammenbeißens. Das Vorbereitetsein heißt eben auch das Auftreten im geraden Gang, eben Jesus-mäßig dagegenhalten. Nun kommen wir zum Ende. Wir hatten es heute von Schmerz und Pein. Und das, was mit dem Leben zu tun hat. Petrus schließt den Abschnitt und er macht das Ziel nochmal klar. Das finde ich das Schöne an diesem Abschnitt. Das ist wichtig, wir wollen das Ziel nicht aus Augen verlieren. Und das ist auch das Beeindruckende. Du sitzt hier heute unter uns, wenn man mit dir zu zweit sitzt, dort in Niendorf, dann merkt man und dann spürt man das persönlich, dass du diese Schmerzen ausgehalten hast, auch diese geistlichen Schmerzen, und immer noch sagst, ich habe das Ziel aber noch klar vor Augen. Ist euch etwas aufgefallen? Ich erinnere mich noch, wie wir immer versucht haben oder auch immer noch versuchen, Menschen auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten, einzustimmen. Meistens machen wir das auf die folgende Art und Weise. Wir skizzieren ein Bild dieser Welt, was möglichst düster und beklemmend ist. Das hilft uns. Also so Statistiken über steigende Kriminalitätsraten und sowas, das hilft immer und dass alles schlimmer wird und Naturkatastrophe, vor allen Dingen alles das mit Computer, was heute möglich ist und der moralische Sittenverfall kommt noch oben drauf. Und dann packen wir noch ein paar tote Fische im Rhein drauf und so und dann machen wir den Leuten klar, das ist ein düsteres Bild, wie schön ist es doch, die Apokalypse, die hat schon begonnen, aber wir springen jetzt auf das Rettungsboot auf. Und genau diese Methode, die auch viele Leute abgeschreckt hat, muss ich ehrlich sagen, nicht nur begeistert hat, macht Petrus nicht hier. Petrus ist da sehr nüchtern. Er verliert sich überhaupt nicht im Negativen. Das ist gar nicht seine Art. Er weist nur auf die Unterschiede hin, die jedem sofort von jedem sofort begriffen werden als Unterschiede. Ne? Was ist Jesus-mäßig und was ist nicht Jesus-mäßig? Und das begreift auch jeder sofort. Da ist es ungerecht, ein Mantra, das zu unseren ersten Worten gehört. Ich meine, das Wort ungerecht ist ja ein Mantra, was wir als erstes lernen. Ich meine, wenn Kinder groß werden, eines der ersten Worte ist es ungerecht. Vor allen Dingen, wenn sie Geschwister haben, dann ist so manches gleich ungerecht. So, und das hören wir dann immer. Da lebt einer gesund, macht täglich seinen Sport und stirbt früh. Ist ungerecht. Da zahlt jemand ein Leben lang in seine Rentenversicherung ein, weil er wirklich einen richtigen Malocher-Job macht. Und am Ende kommen Peanuts raus. Ich finde das ungerecht. Das ist ungerecht. Da zieht man Kinder groß und oft machen Menschen, auch hier in der Gemeinde, erlebt das immer die Erfahrung, auf einmal wollen die gar nichts mehr von einem wissen. Das ist ungerecht. Und Petrus sagt, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist für mich der Kontrast. Ich glaube an die bessere Möglichkeit, die bessere Welt, den besseren Himmel. Ich glaube an ein Wohnen bei Gott, wo es endlich aufhört mit diesen Ungerechtigkeiten. Die Spötter mögen spotten und mir vorwerfen, ich haste nur einer kosmischen Möhre hinterher wie ein Esel. Die Zeit mag gerne ihre Spuren und Narben in meinem Leben hinterlassen, die Vorbereitung im Jesusmäßigen dagegenhalten mag gerne auch mal mühevoll und schmerzhaft sein. Aber ich warte, wie du auch, Charlotte, auf die neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Jesus hat es versprochen, ich kenne ihn, der hält sein Wort, das reicht mir, weiter geht's. Amen.